Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
100 Tage Kanzler Merz. Das bietet Anlass für viele Meckereien, stand in der Süddeutschen Zeitung. Diese Bundesregierung, meckerte Nils Minkmar, ist außer in finanzieller Hinsicht so deprimierend ambitionslos und auf eine leidvoll bekannte Art ideenarm, dass man, wie bei einem umständlichen digitalen Vortrag, diskret vorspulen möchte. Das tun wir jetzt und spulen weiter zu einer anderen Passage in dem Beitrag, die uns nämlich deutlich macht, dass Meckern zwar leicht, Politik machen in diesen Zeiten aber gar nicht leicht ist. Die brisanten und bedrückenden Themen der Zeit, also der Klimawandel, die Macht der Superreichen, das Verhältnis zu den USA, der intensive Drogenhandel, die Kriege in der Ukraine und in Gaza, die Steuerung der Migrationsbewegungen, die Umwälzung der Wirtschaft durch künstliche Intelligenz. Auf keinem dieser Felder kann eine Bundesregierung im Alleingang nennenswert und langfristig etwas bewirken. Und das schreit einfach nach einem wirklich vereinten Europa. Nils Minkmar, so ein politisches, europäisches Projekt könnte mehr dauern als 100 Tage. Aber wer heute damit beginnt, erobert die Zukunft. Und dann wären eroberungswütige Potentaten vielleicht doch etwas vorsichtiger. Die Europäer sollten genau hinsehen, wenn Trump mit Putin das Schicksal der Ukraine auskungelt, denn ihr eigenes steht dabei auch auf dem Spiel, hieß es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor dem Politikertreffen in Alaska, das die Nachrichten dieser Tage bestimmt und dessen Ablauf die Feuilletons der Woche natürlich noch nicht würdigen konnten, aber ganz sicherlich in der kommenden Woche umso ausführlicher behandeln dürften. Die europäische Sicherheit und Freiheit stehen auf dem Spiel, wenn die Ukraine von Moskau und Washington zu einem Diktatfrieden gezwungen werden sollte, meinte in der Frankfurter Allgemeinen Martin Schulze-Wessel. Immerhin haben die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Polens, Großbritanniens zusammen mit der Europäischen Kommission und dem Rat eine Stellungnahme verfasst, die an Klarheit nichts zu wünschen übrig lässt. Sie umfasst das Versprechen weiterer militärischer und finanzieller Hilfe für die Ukraine, auch als Koalition der Willigen, und die weitere Anwendung restriktiver Maßnahmen gegen die Russische Föderation, lobte der Professor für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ob die Europäer ihrem Standpunkt werden Geltung verschaffen können, ist für die Ukraine, aber auch die Freiheit und Sicherheit Europas selbst entscheidend. Nicht so treffend war allerdings ein anderer Vorausblick auf die große Show in Alaska. Treffen sich zwei Horrorclowns, war der Beitrag in der Süddeutschen überschrieben. Ein Clowns-Duo, in dem Trump die Rolle des lebensfrohen und lächerlichen rothaarigen August spielt und Putin die Rolle des traurigen und arroganten Weißclowns, fand Irina Rastorgujewa. Klar ist bislang nur, Wladimir Putin kehrte offensichtlich überglücklich und überhaupt nicht traurig heim ins Russenland. Nach Alaska ist es nicht allzu weit und bis 1867 gehörte der heutige US-Bundesstaat ja auch Zar Alexander II., der es damals an die USA verkaufte. Daran erinnerten jetzt auch gerne russische Medien. Das Team eines föderalen TV-Senders veröffentlichte bereits einen Beitrag, so Irina Rastorgujewa, in dem es behauptet, dass es in Alaska mehr als 700 Ortsnamen mit russischen Wurzeln gebe. Da warnt die in Berlin lebende russische Autorin und Dramaturgin. Angesichts der Vorliebe russischer Politiker für Geschichtsfälschung sollte Trump, der dieselbe Vorliebe hat, vorsichtig sein. Erst suchen sie nach russischen Ortsnamen und dann verteidigen sie die Rechte der russischsprachigen Bevölkerung mit Raketen. Und da warnen auch wir unseren Bundeskanzler Friedrich Merz. Sollte er sich jemals mit Wladimir Putin in Deutschland treffen wollen, niemals im ostfriesischen Jever. Das gehörte nämlich einst der russischen Zarin Katharina der Großen, gebürtig aus dem Hause Anhalt-Zerbst. Und erst ihr Enkel, Alexander der Erste, vermachte es 1818 dem Großherzog von Oldenburg. Wer weiß, auf welche Gedanken ein Wladimir Putin im schönen Ostfriesland käme. Seien wir dankbar, wenn er da niemals hinkommt. Dankbar zu sein, hat zentral mit der Natur des Menschen zu tun, lasen wir nämlich in der Wochenzeitung Die Zeit. Ohne Menschen in der Welt da draußen, die sich um uns kümmern und uns ernähren, sind wir verloren, meinte im Interview der amerikanische Philosophieprofessor und Psychoanalytiker Jonathan Lear. Dankbarkeit lässt uns verstehen, was ein Mensch ist. Wir haben uns nicht aus uns selbst herausgeschaffen. Wir sind nicht Gott. Wir verdanken uns anderen. Das ist die Wirklichkeit. Dankbarkeit ist die Fähigkeit, sich zu erinnern, dass andere uns ermöglicht haben und dass wir also frei sind, andere zu ermöglichen. Aus dieser Einsicht entsteht Großzügigkeit. Daraus entsteht auch wirklich kluge Politik.